FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. FAQ im Gespräch.
Herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Kinder, Küche, Care. Das war der Titel eines Gespräches, das Clarissa Romberg mit Theresa Bücker im Rahmen des 9. FAQ Bregenzer Wald im September 2024 in der sonnendurchfluteten Pfarrkirche Bezau führte. Clarissa Romberg ist Architektin und als Expertin für zirkuläres Bauen Stiftungsmanagerin für die Stiftung Lebenswertes Liechtenstein. Theresa Bücker ist Journalistin und Autorin. In ihrem bahnbrechenden Buch »Alle Zeit – Eine Frage von Macht und Freiheit« stellt sie entscheidende Fragen von höchster gesellschaftlicher Relevanz. Wie verteilen wir die wesentlichen Ressourcen Zeit und Geld? Wie gerecht sind unsere derzeitigen Lebens- und Arbeitsmodelle? Im Gespräch erfahren wir, was es mit Begriffen wie Zeitgerechtigkeit oder Zeitkonfetti auf sich hat, ob Frauen durch die Erfindung von Waschmaschine und Co. mehr Zeit haben und wie es um den Gender Pay Gap in Vorarlberg, einer der wohlhabendsten Regionen Europas, steht. So viel können wir schon verraten. Es ist ein aufschlussreiches Gespräch, das auch ermutigt, große und wichtige Veränderungen in unserer Gesellschaft anzustoßen. Und falls Sie dann auch Lust bekommen haben, den großen Fragen unserer Zeit gemeinsam mit vielen anderen nachzugehen, dann freuen wir uns, Sie auch einmal bei unserem FAQ Bregenzer Wald begrüßen zu dürfen. Mehr Informationen dazu auf faq-bregenzerwald.com. Diese Folge wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Unica. Viel Vergnügen beim Nachhören.
Schönen guten Morgen. Auch mich freut es, dass so viele in die Bezauer Kirche gefunden haben. Der Titel Kinderküche Care, das ist ja fast schon ein Zungenbrecher und das heute noch in der Kirche. Wie jedes Jahr steht beim FAQ Festival eine große gesellschaftliche Frage im Zentrum und dieses Jahr vielen wohl bekannt die Frage, wer sind wir? Und zum Abschluss und zur letzten Veranstaltung wollen wir es aber jetzt nochmal ganz genau wissen und erweitern diese Fragen glatt um drei weitere mit wer kümmert sich denn um das Wir, wie viel Zeit wenden wir dazu auf und auch auf welche Kosten geht das Wir? Um genau diese Fragen heute mit mir gemeinsam zu diskutieren, darf ich ganz herzlich Theresa Bücker hier als Expertin am Podium bzw. vor dem Altar begrüßen. Ja, schön, dass du da bist und auch, dass du dazu extra die weite Anreise von Berlin in den Bregenzer Wald dazu auf dich genommen hast, wohlbemerkt mit der Deutschen Bahn, obwohl du gar nicht gerne Zug fährst. Also ich bitte hier nochmal einen kurzen Applaus.
Danke.
Kurz zu deiner Vorstellung. Du bist Journalistin und Autorin, beschäftigst dich schon seit über 15 Jahren mit großen gesellschaftspolitischen Fragen, insbesondere den drei genannten, bist ebenfalls zweifache Mutter, das verbindet uns. Also schreibst nicht nur theoretisch über diese Themen, sondern steckst mittendrin und bist live dabei mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören zur Elternschaft, zur Mutterschaft. Und für mich persönlich bist du wirklich eine der spannendsten und gegenwärtigsten Stimmen im deutschsprachigen Raum in der öffentlichen Debatte, gerade wenn es um Thema geht wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie geworden. Deshalb freut es mich wirklich sehr, Theresa, dass du heute da bist. Und zum Beginn möchte ich dich gern zu deinem Werdegang fragen. Wie fing das Ganze an? Wie gab es da einen bestimmten Auslöser oder Erlebnis, dass du dich angefangen hast, genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, weil wir ja heute in diesem Gebäude hier sind. Und das habe ich tatsächlich erst irgendwann in meinem jungen Erwachsenenalter reflektiert, woher dieses frühe Interesse an Gerechtigkeit, aber insbesondere auch an Geschlechtergerechtigkeit kommt und kam. Und ich habe es zurückgeführt auf meinen sehr katholisches Aufwachsen. Ich bin in Deutschland im Sauerland groß geworden. Das ist eine konservativ-katholisch geprägte Region. Wer sich ein bisschen für deutsche Politik interessiert, ich bin im Wahlkreis von Friedrich Merz groß geworden. Der war der Bundestagsabgeordnete meiner Kindheit. Ich bin mit einem Widerspruch groß geworden. Ich bin in den 80ern geboren und dann eben in den 90ern zur Schule gegangen. Und da wurde Kindern und Mädchen schon vermittelt, dir steht die ganze Welt offen. Du kannst werden, was du dir erträumen kannst. Wir sind schon gleichberechtigt. Und dem gegenüber standen aber zum einen meine Beobachtung im Alltag, dass die Mütter meiner Freundinnen und Freunde überwiegend nicht erwerbstätig waren. Das heißt, es gab keine weiblichen Vorbilder. Also ich habe gesagt bekommen, du kannst dir jeden Beruf aussuchen, den du dir vorstellen kannst. Aber ich sah ja niemanden mit direkter Identifikationsmöglichkeit, der tatsächlich auch berufstätig war. Und dann war mein Alltag schon auch religiös geprägt. Zum einen durch den Religionsunterricht in der Kirche, zum anderen durch die sonntäglichen Messebesuche, wo nicht nur Frauen als AkteurInnen in der katholischen Kirche stark abwesend waren, hier oben, sondern auch das MinistrantInnenamt Mädchen noch nicht offen stand, als ich ein Kind war. Das hat sich dann kurze Zeit später geändert, aber ich habe eben wahrgenommen, mein Bruder konnte das machen, mein älterer Bruder, der hat das auch gemacht. Mir hätte das nicht offen gestanden. Ich habe dann freitags, als er zum Messdienerunterricht ging, habe ich dann das Reiten angefangen. Es war auch schön. Aber ich bin eben mit dieser Beobachtung groß geworden. Mädchen und Frauen werden aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen ausgegrenzt, ohne logische Erklärung, weil ich habe meine Eltern gefragt, warum das so ist. Und sie hatten darauf eben für mich keine plausible und befriedigende Antwort, weil man kann es ja auch nicht gut erklären. Also ich bin der festen Auffassung, man kann es nicht logisch, man kann es vor allem nicht gerecht herleiten, warum Frauen in der katholischen Kirche keine hohen Ämter übernehmen dürfen. Und das hat meinen kritischen Blick auf die Welt und insbesondere auf gesellschaftliche Zusammenhänge geprägt. Deswegen hat die katholische Kirche einen großen Einfluss darauf gehabt, dass ich heute Feministin bin.
Spannend. Also hier schließt sich demnach wieder ein Kreis und du sitzt wieder in der Kirche, aber heute mit deinem Buch im Gepäck, Alle Zeit, eine Frage von Macht an Freiheit, über welches wir heute auch sprechen. Es ist ein sehr ganzheitliches Buch, vielschichtig. Du behandelst Themen wie Zeit, Arbeit, Erwerbsarbeit, Organisation von Familie, aber es hat auch eine starke politische Dimension. Und ich habe dein Buch genau vor einem Jahr das erste Mal gelesen im Familienurlaub, vollkommen abgehetzt vom Alltag, Beruf und Familie zu vereinen, immer mit dem ständigen Grundgefühl und Grundrauschen, ich habe nie Zeit, ich habe nicht genug Zeit für meinen Job, für meine Kinder, für meine Familie, meine Partnerschaft, für meine Freundinnen und Freunde, geschweige denn für mich selber oder in dem Urlaub überhaupt das Buch zu lesen. Und da genau in diesem Moment hat mich dein Buch wahnsinnig gefesselt, weil es mir wirklich einen Spiegel vor die Augen gehalten hat. Es hat zum Teil auch ein bisschen wehgetan, aber mir ganz präzise meine Situation, in der ich mich befinde, mir beschrieben, aber auch mit der Erkenntnis, dass es ja nicht nur mir so geht, sondern allen, die genau in dieser Lebensphase sich befinden, in der Rush Hour und somit auch eine gesellschaftliche Herausforderung darstellt. Auch hier, Theresa, gab es hier einen gewissen Zeitpunkt oder Auslöser, genau dieses Buch zu schreiben? Oder war das auch eine natürliche Weiterentwicklung, weil du dich ja sowieso schon mit diesen Themen auseinandergesetzt hast? Und ganz persönlich habe ich mich gefragt, wann hattest du überhaupt die Zeit, das Buch zu schreiben mit zwei kleinen Kindern?
Ja, ich werde oft gefragt, ob meine Kinder der Schlüssel waren, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, und dem ist nicht so. Also ich habe mich als Journalistin schon sehr lange mit gesellschaftspolitischen Themen befasst, insbesondere auch mit Arbeit und politischer Teilhabe. Und ich habe irgendwann gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, mache ich mal ein Buch. Also ich hatte erst keine richtige Idee, dass in sehr vielen Texten, die ich geschrieben habe, zu unterschiedlichen politischen Phänomenen Zeit immer eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und da habe ich dann weitergearbeitet. Und in meiner journalistischen Tätigkeit habe ich mich insbesondere mit feministischen Perspektiven beschäftigt und mich seit Jahren gefragt, woran hakt es denn eigentlich, dass wir bei der Gleichberechtigung keine großen Sprünge mehr machen? Wir sind ja eine ganze Strecke weit gekommen, aber wenn man sich jetzt rückblickend auf die letzten 10, 15 Jahre einige Parameter anguckt, wie beispielsweise den Gender Pay Gap, den Gender Care Gap, Gender Pension Gap, dann stagnieren die Zahlen da. Also wir machen wirklich nur so mini, mini, mini Fortschritte und eigentlich haben wir da einen Stillstand. Und die These, die ich entwickelt habe, auf der dann das Buch aufbaut, ist, dass wir uns in Debatten über Gleichberechtigung zum einen sehr stark auf finanzielle Gerechtigkeit fokussiert haben, zum anderen auf Repräsentation, was auch beides wichtig ist und wichtig bleibt. Aber Zeit tritt als dritte Dimension von Gerechtigkeit hinzu und braucht eine eigenständige Betrachtungsweise, weil die bekannte Losung Zeit ist Geld, die geht nicht auf. Und ich kann das in unterschiedlichen Beispielen dann eben im Buch zeigen, dass Geld nicht der Schlüssel ist, uns zurzeit Wohlstand zu verhelfen und es deutlich komplexer ist und man da ganz anders einsteigen muss und dann wirklich auch auf gesellschaftlicher Ebene eine Zeitpolitik braucht, die wirklich die Verteilung von Zeit, den Zugriff auf freie, selbstbestimmte Zeit zu einem Thema macht und analysiert, wie man das auf eine andere Weise zugänglich machen kann, sodass wir keine großen Zeitungerechtigkeiten in der Gesellschaft mehr haben und auch keine Zeitarmut vorfinden. Zeitarmut würde das Phänomen beschreiben, dass Menschen tatsächlich zu wenig Zeit für die Dinge haben, die sie machen wollen, machen müssen, in chronischer Zeitnot leben und dass man auf der anderen Seite aber Zeitwohlstand als Indikator für Lebensqualität sich auch politisch setzen kann, weil Länder, die sich als Wohlfahrtsstaat verstehen, ja auch auf Lebensqualität hinwirken wollen und nicht nur auf gute Arbeitsbedingungen, was man teilweise in der politischen Debatte als Eindruck gewinnen könnte, dass Politik sich versteht als System, das vor allem noch Erwerbsarbeit und Wirtschaft organisiert, aber die großen anderen Lebenszusammenhänge nicht mehr in den Blick nimmt. Und das Buch habe ich dann aber auch, ich hatte lange nicht so richtig die Idee für das Buch. Die war dann auf einmal da, als mein zweites Kind geboren war. Da hat sich das sortiert und ich habe die Idee, noch im Wochenbett aufgeschrieben. Das geht ja am Anfang schlafen Babys ja viel, danach wird schwierig. Und mein zweites Kind ist ein Lockdown-Baby, das ist im April 2020 geboren. Also hatten wir eh nicht viel mehr zu tun, als uns um die Kinder zu kümmern. Man konnte ja Erwachsene nicht wirklich treffen. Und ich hatte die Buchidee, wir haben einen Verlag dafür gefunden und mein Partner wollte eh lange Elternzeit machen. Der wollte mindestens ein Jahr machen und dann haben wir entschieden, dass ich eben anfange, das Buch zu schreiben und er zu Hause alles komplett übernimmt.
Du hast viel über Zeit gesprochen. Zeit ist ja natürlich omnipräsent und gefühlt klagt jeder über einen Mangel an Zeit, über Stress im Alltag und kaum eine Vereinbarkeit. Aber haben wir wirklich weniger Zeit wie Generationen vor uns, obwohl wir ja statistisch gesehen länger leben? Ist da nicht ein Trugschluss oder wie ist das da mit der Wahrnehmung und mit den Selbstwahrnehmung?
Ja, das wird gerade in den politischen und medialen Debatten immer angeführt. Wir haben ja gerade in einigen europäischen Ländern, in Österreich, Deutschland, aber auch in der Schweiz, schon seit gut 1,5 bis 2 Jahren eine relativ intensive Debatte über die 4-Tage-Woche und Teilzeit. Und dem wird immer als Gegenargument beigefügt, dass wir heute vermeintlich viel mehr freie Zeit hätten als Generationen vor uns und es ist wirklich kurios, wenn man liest, wie das in politischen Papieren hergeleitet wird. Also in Deutschland gab es einen großen Bericht zur Familienzeitpolitik, in dem dann stand, wie du es auch schon gesagt hast, Menschen haben keine Zeitnot, weil sie werden heute alle älter und haben längere Rentenbezugsdauern und dann wird quasi die gestiegene Lebenserwartung, die vorhanden ist, das stimmt schon, mit der wahrgenommenen Zeitnot im Alltag gegenübergesetzt, als könnte das Zeitparadies am Lebensabend das, was Menschen eben davor in der Phase, wo sie Kleinkinder haben oder Angehörige pflegen, als könne es das lindern. Und das ist ja schon, würde ich sagen, ein Stretch, das zu behaupten und zu sagen, wenn du dann 85 bist und den ganzen Tag machen kannst, was du willst, dann hast du ja den Zeitwohlstand, der dir davor fehlte. Und dann ist es auch wirklich interessant, wenn man mal in die Berechnungen der Zeitbudgetforschung reinguckt und sich wirklich mit den Daten beschäftigt. Und das, finde ich, müssen zum einen JournalistInnen leisten, müssen aber auch PolitikerInnen leisten, wenn sie darüber sprechen. Weil in diesem großen Familienzeitpolitikbericht der deutschen Bundesregierung, da hatte ich dann auch reingeguckt, da stand dann drin, also der durchschnittliche Deutsche hatte 6 Stunden Freizeit. Das traf aber auch für Eltern von Kleinkindern zu. Und sogar Alleinerziehende hatten angeblich 5 Stunden Freizeit pro Tag. Und da bin ich skeptisch geworden. Und dann findet man eigentlich relativ leicht heraus, aber da sieht man dann wieder, Journalismus hat auch ein Zeitproblem und taucht selten so tief ein. Das kann man dann machen, wenn man ein Buch schreibt. Die erste statistische Verzerrung liegt darin, dass das Wochenende in die Durchschnittszeiten eingerechnet ist. Das ist natürlich eine ganz starke Verzerrung. Und dann ist es nochmal so, dass die Zeitbudgetforschung, das ist ein großes repräsentatives Forschungsprojekt, da protokollieren Menschen ihren Alltag in 10-Minuten-Abschnitten, um eben zu gucken, wofür verwenden sie ihre Zeit. Und bei der freien Zeit ist es so, dass wir ganz oft kleine Fetzen freier Zeit haben, das sogenannte Zeitkonfetti. Also das kann man sich so vorstellen wie, man möchte mit den Kindern morgens das Haus verlassen, zur Schule oder zum Kindergarten und es dauert ewig, weil sie brauchen sehr lange, sich die Schuhe anzuziehen. Und dann liest man vielleicht auf dem Handy nochmal einen Zeitungsartikel. Und das trägt man dann in sein Zeittagebuch ein als 10 Minuten Mediennutzung. Und das sind 10 Minuten freie Zeit. Und diese kleinen Freizeitmomente, die sammeln sich in unserem Tag eben recht häufig an und die werden dann am Ende des Tages zusammengerechnet, sodass es tatsächlich sein kann, dass man als alleinerziehende Mutter 5 Stunden freie Zeit hatte, aber sie war eben hochgradig fragmentiert und dann ist sie nicht mehr auf selbstbestimmte Art und Weise nutzbar, weil ich natürlich mit 1 Stunde oder 2 Stunden, die zusammenhängen, sehr viel mehr anfangen kann und mit dieser fragmentierten Zeit nicht. Deswegen muss man für die Qualität von Freizeit noch andere Dimensionen anlegen, wie eben ist die Freizeit zusammenhängend. Findet sie am Abend statt, wo ich vielleicht schon erschöpft bin und nur noch auf dem Sofa liegen kann? Oder liegt sie am Vormittag, wo ich sie tatsächlich nutzen kann? Kann ich das Haus verlassen oder bin ich eben alleinerziehend und sitze abends zu Hause, weil ich die Kinder ja nicht alleine zu Hause lassen kann?
Das finde ich auch sehr spannend in deinem Buch, dass du so viele neue Begriffe einführst, wie man Zeit beschreiben kannst, unter anderem Zeitkonfetti, den habe ich auch beim Lesen gelernt, aber auch Zeitinsolvenz, Zeitverdichtung, Zeitgerechtigkeit. Und genau mit diesen Wörtern lernen wir einen genaueren Blick und ein Bewusstsein, wie wir unsere Zeit verwenden. Und ganz spannend, auch ein Exkurs in deinem Buch, fand ich das Kapitel über Zeitsozialisierung, wie wir erst von klein auf lernen müssen, überhaupt ein Gefühl zu entwickeln für Zeit. Das kennen vor allem Eltern von kleinen Kindern, dass Zeit so eine komplett abstrakte Wolke ist. Man kann sie überhaupt nicht fassen. Also wenn zum Beispiel fragt Mama, wann sind wir da? 5 Minuten, halbe Minute später, Mama, sind wir schon da? Wieder. Das geht ungefähr 10 Mal, bis man dann entweder da ist oder nur noch erschöpft, sagt gleich. Aber du machst einen Punkt auf. Wann sind wir denn sozusagen Zeit erwachsen? Wann ist der konkrete Zeitpunkt da, wenn wir Zeit einschätzen können?
Ja, dafür zitiere ich im Buch Forschungsergebnisse einer Soziologin, die mit Kindern und Jugendlichen geforscht hat, wie sich das Zeitempfinden entwickelt. Und das tut es über unterschiedliche Stufen. Ich glaube, 9 waren es. Und sie sagt, Kinder sind in der Zeitwahrnehmung von Erwachsenen angekommen und ihnen gleichgestellt, wenn sie feststellen und spüren können, dass sie für Dinge zu wenig Zeit haben. Das heißt, wenn sie Zeitnot, Zeitdruck wahrnehmen, wenn sie merken, der Tag reicht gar nicht für all das, was ich machen möchte. Und da gibt es auch noch eine interessante geschlechtsspezifische Komponente, nämlich Mädchen kommen in dieser Welt der Zeiterwachsenen früher an. Die nehmen früher Zeitdruck wahr. Und da kann man sich mal überlegen, woran das liegen könnte. Und ich fand es auch interessant, weil es ja eine Negativdefinition ist. Also es sagt, wir nehmen Zeit eigentlich erst in ihrer Gänze wahr und sind erwachsen, wenn wir Zeitdruck spüren können. Und damit ist es dann aber auch normalisiert. Und das ist, was das Aufwachsen generell macht. Also auch wenn man jetzt an Schulen beispielsweise denkt, wo Zeit ja sehr stark vorstrukturiert ist und beispielsweise Prüfungen ja auch in strengen Zeitvorgaben gemacht werden und an dem Punkt eigentlich überhaupt nicht geguckt wird, könnte das Kind diese Aufgabe vielleicht auch in 60 Minuten lösen und würde sie dann fehlerfrei schaffen. Nur die 45 Minuten sind so knapp kalkuliert und da Schnelligkeit der eigentlich das Ausschlaggebende ist und nicht die Kompetenz und die Intelligenz des Kindes und wir eigentlich eine sehr verkürzte Sicht auf Talent und Fähigkeiten von Kindern bekommen und in den Schulen wird quasi Kindern beigebracht, dass Schnelligkeit etwas Gutes ist, dass sie Zeitdruck aushalten müssen und auf diese Weise kommen wir eben auch in der Welt der Erwachsenen an und denken, Zeitdruck ist komplett normal. Und können uns, würde ich sagen, zu großen Teilen überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es anders ist, weil es die Normalität ist. Und an den Punkt muss man ja erstmal kommen, dass man erkennt, die Zeitkultur, in der wir gerade leben, die ist nicht naturgegeben, sondern die haben wir uns ausgedacht über die Art und Weise, wie wir unseren Alltag organisieren, wie wir die Zusammenarbeit im Beruf organisieren. Um dann festzustellen, wir können das tatsächlich verändern und Zeitdruck muss nicht normal sein, wenn wir uns etwas anderes vorstellen und dann schauen, wie kommen wir eigentlich in eine Welt, in der es wieder anders ist oder in der in unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedliche Zeitlogiken okay sein können.
Aber derzeit herrscht ja vor allem eben nach wie vor vor, dass wir unseren Alltag immer effizienter gestalten wollen. Also wir zelebrieren das wirklich, dass wir uns immer ständig irgendwelche Vorgaben geben, dass wir uns Zeit einsparen. Theresa, hast du einen Thermomix?
Nein.
Ich frage nicht aus dem Grund, weil ich Thermomix-Vertreterin bin, sondern weil wir ja eben gerade deshalb wir uns so viele Geräte zulegen im Haushalt oder sonstige Apps, die uns wirklich Zeitansparnisse erlauben, wie zum Beispiel Waschmaschine, Geschirrspüle, seit neuestem eben auch der Thermomix, der uns in der Küche auch noch das Kochen abnimmt. Aber warum handelt sich es hier eigentlich nur um eine vermeintliche Zeitersparnis?
Das waren Forschungsergebnisse, die haben mich wirklich verblüfft und es ist so toll, dass es Forschung zu diesen Phänomenen gibt, denn man hat festgestellt, dass mit der Technologisierung gerade in privaten Haushalten sich keine freie Zeit für uns aufgetan hat, obwohl wir das glauben könnten mit den Einführungen von Waschmaschinen, Spülmaschinen, Staubsaugroboter und was es nicht alles gibt, obwohl ich da eigentlich auch noch wirklich auf Fortschritte warte, dass wir tatsächlich selbst reinigende Häuser bekommen, das wäre schon ganz gut. Aber was man gesehen hat, und da kann man eigentlich über uns Menschen lachen, wie paradox wir uns verhalten. Mit der Einführung dieser Haushaltstechnologien sind unsere Standards an Sauberkeit gestiegen. Das heißt, mit der Einführung der Waschmaschine sind die Sauberkeitsstandards an Kleidung gestiegen, sodass man sich eben nicht mehr traut, mit einem T-Shirt, mit einem Fleck im Job zu erscheinen. Und ähnlich ist es auch in Haushalten. Also die Sauberkeitsstandards sind auch da gestiegen und die Zeit, die gespart wird durch Technologie, die wird wieder in einen Bereich investiert, um es da noch schöner, noch repräsentativer zu machen. Mein Lieblingsbeispiel sind die großen offenen Wohnküchen, die ein Statussymbol geworden sind, die aber viel mehr Putzen erfordern und dass man nach dem Kochen auch wirklich aufräumt, wohingegen so eine kleine Küche, in der man einfach die Tür zumachen kann und dann ins Wohnzimmer geht, eigentlich die größere Zeitersparnis wäre. Das heißt, an den Stellen kann man tatsächlich kritisch auf das eigene Verhalten gucken und schauen, was machen wir da eigentlich auch mit Technologie und warum nehmen wir uns Freiräume nicht und warum sind wir als Menschen sehr oft im Außen und denken dann, dass so etwas wie, ja, wie blanke Oberflächen in der Wohnung etwas über uns aussagen. Ein anderer Bereich, zu dem ich leider nicht genug Daten gefunden habe, der mich aber sehr interessieren würde, ist auch die Optimierung am eigenen Körper, am eigenen Aussehen, wie viel Zeit wir eigentlich da reinstecken, nicht nur in Sachen Sport, sondern eben auch Haare und Schminken. Und ich habe leider nur eine Studie gefunden, die sich in Großbritannien angeschaut hat, wie sich Make-up-Routinen verändert haben. Und da hat man festgestellt, dass innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, ich glaube, die Make-up-Routine ist von durchschnittlich 8 Schritten auf 23 Schritte angestiegen und nahm dementsprechend auch sehr viel mehr Zeit ein. Und da könnte man eben auch nochmal schauen, wie ist das eigentlich verteilt und wie viel Zeit nimmt das in unserem Alltag ein? Also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist, sich mit dem eigenen Aussehen und Körper zu beschäftigen, weil das auch etwas sehr Schönes sein kann, etwas sehr Expressives. Aber je nachdem, wie viel Zeit das wirklich einfordert, ob es nochmal Ungleichheiten verstärkt und uns Zeit von anderen Dingen nimmt, die eigentlich auch wichtig wären und es auch nicht freiwillig ist, sondern als Pflicht verstanden wird, bedarf es da einer kritischen Auseinandersetzung.
Das eine fällt wahrscheinlich mehr unter Self-Care und das andere unter Care-Arbeit. Das ist natürlich mittlerweile fast schon ein geläufiger Begriff, aber ich finde es immer noch schwierig, diesen Begriff adäquat ins Deutsche zu übersetzen. Welche Begriffe verwenden wir im Deutschen und was fällt eigentlich alles unter dem Begriff, den großen Care-Arbeit?
Das Schöne an dem Begriff Care-Arbeit ist, dass er sich sehr schnell etabliert hat. Ich hätte das auch nicht gedacht. Ich weiß, ich habe das vor 3-4 Jahren mal mit meiner Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung diskutiert, weil ich hatte einen Text über Care-Arbeit geschrieben. Und dann habe ich aber gesagt, können wir das in die Überschrift nehmen? Das liest ja niemand, weil den Begriff niemand kennt. Und wir fanden aber alle anderen Überschriften, die uns eingefallen sind, nicht gut. Und Fürsorgearbeit fanden wir auch zu sperrig und sind dann letztlich bei Care geblieben. Und das war einer der meistgelesenen Artikel, den ich in dieser Reihe geschrieben habe. Darüber haben wir schon gemerkt, der Begriff ist sehr eingängig. Wahrscheinlich auch, weil er internationale Debatten nochmal miteinander verknüpft und weil er eben die Spannbreite zeigt. Weil das habe ich auch schon wahrgenommen, wenn ich diskutiere, beispielsweise mit Wirtschaftswissenschaftlern und wir da über die Vier-Tage-Woche und den Fachkräftemangel streiten. Die denken oft, wenn ich den Begriff Care-Arbeit benutze, dass es sich nur um Kindererziehung oder Hausarbeit handelt. Und Care-Arbeit meint aber mehr, weil Care-Arbeit und Care-Aufgaben uns tatsächlich alle angehen, unabhängig davon, ob wir eigene Kinder haben. Also Care leiste ich zum einen auch schon für mich selbst als Person, wenn ich mich um mich kümmere. Das fängt ja damit an, dass die meisten von uns, wenn sie morgens zur Arbeit gehen, vorher sich duschen und die Haare kämmen, weil man in den allermeisten Berufen nicht so auftauchen kann, wie man aufgestanden ist. Das umfasst, dass wir uns Essen zubereiten und das zu uns nehmen und alles, was so mit dem Kümmern um das eigene Wohlergehen zusammenhängt. Das ist auch schon Care und das wird in der Zeitforschung auch erhoben. Und da ist es nämlich auch spannend, weil die meisten von uns die Zeit zweiteilen in Arbeit und Unterricht oder Studium und dann Freizeit. Aber so etwas wie Zeit, sich um sich selbst zu kümmern, eben auch noch einen sehr großen Anteil einnimmt. Und Care-Beziehungen, fürsorgliche Beziehungen pflegen wir auch in Freundschaften, in familiären Beziehungen, beispielsweise zu Eltern und erwachsenen Geschwistern, zu Nachbarinnen und Nachbarn. Also der Fokus auf eigene Kinder ist an der Stelle zu klein und ich versuche im Buch zu zeigen und immer wieder deutlich zu machen, Care ist etwas, das geht wirklich jede einzelne Person in der Gesellschaft an, weil wir ohne Care-Beziehungen, also wäre erstmal niemand von uns auf dieser Welt und würde einfach auch langfristig nicht überleben, weil nur zu essen und irgendwie Geld auf dem Konto zu haben, reicht nicht und wir müssen uns auch ganz unabhängig davon, ob wir eine eigene Familie haben oder nicht, mit dem Thema beschäftigen, weil es das ist, was die Gesellschaft zusammenhält. Es sind verlässliche soziale Beziehungen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Und dem widmen wir in der politischen Ebene viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Vielleicht hier einzuhaken, nicht nur auf der politischen Ebene, nicht auch wirtschaftlich. Ist nicht Care-Arbeit auch eine Grundlage, auf die die Wirtschaft baut? Wie können wir das dort schaffen, der Care-Arbeit mehr Beachtung zu verschaffen?
Ja, das, ich finde das immer noch interessant, dass man das immer wieder erklären muss, dass unsere Wirtschaft auf Care aufbaut und es immer noch Menschen gibt, die versuchen, die Erwerbssphäre und die Privatsphäre voneinander losgelöst zu diskutieren und denken, wir können Lösungen für Fachkräftemangel, demografischen Wandel unabhängig von den sozialen Beziehungen in Haushalten betrachten. Das geht einfach nicht. Also ich finde, es fängt ganz simpel damit an und das müsste jedes Unternehmen wissen und müsste in der Politik ganz stark verankert sein. Also wenn ich ein Unternehmen führe, ich brauche zum einen ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die müssen ja irgendwann von irgendjemandem geboren und großgezogen werden. Wenn wir das aufhören, dann natürlich habe ich dann irgendwann keine Menschen mehr, die bei mir arbeiten können. Und wer leitet die eigentlich an, bis sie irgendwann mal 25 sind und bei mir anfangen können zu arbeiten? Genauso ist es mit denjenigen, die später mal meine Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die kommen ja genau auf diese Art und Weise in die Welt. Und wenn wir das ausblenden, dann koppeln wir uns eigentlich von den Lebenszusammenhängen ab an der Stelle. Und wir brauchen all diese unterschiedlichen Care-Tätigkeiten, also ich würde nicht sagen, Care dient der Arbeitsfähigkeit. Das ist wieder so eine instrumentelle Verzweckung eigentlich von Care, wie sie teilweise aber auch gedacht wird. So, man kommt dann nach Hause und dann hat vielleicht eine andere Person gekocht und kümmert sich um mich und dann werde ich für die Arbeit wieder hergestellt. Aber Care ist natürlich an der Stelle mehr, aber wir brauchen diese fürsorgliche Umgebung, um überhaupt zur Arbeit gehen zu können. Und wenn das alles wegbricht, dann funktioniert gar nichts mehr. Das hat Laurie Penny, eine britische Autorin, schon mal so schön auf den Punkt gebracht, als sie sagte, wenn alle Frauen von heute auf morgen die Arbeit niederlegen würden, dann brächen die westlichen Gesellschaften zusammen. Und die österreichische Autorin Mareike Fallwickel hat das auch in ihrem aktuellen Roman beschrieben und genau dieses Szenario aufgemacht. Das Setting ist ein großer Frauenstreik, in dem wirklich alle Frauen sowohl die berufliche Care-Arbeit als auch die Arbeit zu Hause einstellen und sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft bricht innerhalb von Tagen zusammen und es ist nicht schön. Also alleine, wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn weibliche Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern aufhören zu arbeiten. Und das frage ich auch immer, also weil wir mittlerweile in den politischen Diskussionen ja schon so das Leitbild haben, das ist so das neoliberale Leitbild von wie organisieren wir Arbeit, ist das sogenannte Adult Worker Modell, was die Prämisse aufmacht, dass alle Erwachsenen in Vollzeit arbeiten und darüber ihren Lebensunterhalt verdienen und sich gegen Altersarmut absichern. Und das mag so als theoretisches Modell erstmal ganz stimmig klingen, aber wo stellen wir denn die Kleinkinder und Babys ab? Werden die irgendwie stellt man die dann in der Halle des Unternehmens irgendwie hin? Und was macht man mit der dementen Mutter? Lässt man die den Tag über alleine zu Hause und guckt, was passiert? Weil wir haben eben nicht die professionellen Care-Infrastrukturen, die all die Fürsorgeaufgaben auffangen würden, die gemacht werden müssen, wenn tatsächlich alle Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter gar keine Care-Arbeit mehr zu Hause übernehmen würden. Und natürlich fällt auch eben nach Arbeitsende zu Hause noch ganz viel an und macht darüber die Arbeitstage von von Care-Verantwortlichen unheimlich lang, was es ihnen dann wieder schwer macht, sich zu erholen, Freundschaften zu pflegen, sich politisch zu engagieren. Also wir brauchen tatsächlich sowohl für eine funktionierende Wirtschaft als auch für eine intakte Gesellschaft diesen breiten, vernetzten Blick, der endlich alles zusammendenkt und erkennt, dass das menschliche Miteinander sehr viel mehr ist, als Wirtschaftsbeziehungen zu organisieren.
Das, was du jetzt eingangs beschrieben hast, dass die unbezahlte Care-Arbeit vor allem weiblich auch konnotiert ist, ist auch sehr ersichtlich in Vorarlberg. Ich habe ein paar Fakten dazu mitgebracht. Die Hälfte der Vorarlberger Bevölkerung ist weiblich, das sind ca. 200.000 Frauen. Auch bei der Erwerbstätigkeit sind es noch 100.000 Frauen. Dann Vollzeitarbeiten nur 30%. Bei den Teilzeitbeschäftigten ist der Frauenanteil schon bei 80%. Das Gender Pay Gap in Vorarlberg ist fast 2,5-mal so hoch wie in Wien und liegt bei 47% und ist sozusagen Österreich weit der höchste. Und ein Mann verdient in Vorarlberg statistisch gesehen doppelt so viel wie eine Frau und liegt bei 41.000 brutto und eine Frau eben die Hälfte weniger. Die Faktenlage ist ziemlich eindeutig, dass hier die heimische Wirtschaft noch sehr stark auf die Care-Arbeit baut und Gleichberechtigung in der Hinsicht noch nicht in der Mitte von der Gesellschaft, von der Wirtschaft und Politik angekommen ist, obwohl wir ein sehr wirtschaftsstarker Raum sind und über Fachkräftemangel klagen. Genau hier, Theresa, wo müssen wir hier lernen, als Region genauer hinzuschauen? Welche Hebel können wir hier in Bewegung setzen, damit wir uns gegenseitig, wie du das immer sagst, ein bisschen mehr annähern?
Also zum einen sollte man über die Frage nachdenken, wofür fühlen wir uns als Gesellschaft zuständig und was ist unser Bild davon, wie wir miteinander leben? Und wenn man beispielsweise sieht, dass in bestimmten Regionen die Kinderbetreuung sehr schlecht ausgebaut ist, was dann bewirkt, dass eben Familien, die sich für Kinder entscheiden, das vorrangig privat organisieren müssen. Und ein Elternteil, und das sind ja überwiegend die Mütter in heterosexuellen Beziehungen, dann die Berufstätigkeit erstmal aufgeben, dann hängt das ja sehr stark mit dem Bild zusammen, dass Familie zu gründen absolute Privatsache ist und nicht wirklich in die gesellschaftlichen Zusammenhänge eingebettet ist. Und das wird sehr oft in politischen Debatten bemüht und teilweise sogar auch in feministischen Debatten angeführt, dass Familie eine höchst private Entscheidung ist. Das ist zum einen richtig, also es sollte einem natürlich niemand reinreden, ob man Kinder haben möchte oder nicht, aber man kann sie trotzdem nicht aus den politischen Zusammenhängen lösen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen für alle, und anders wird Gleichberechtigung nicht möglich sein, dass wir alle Fürsorgeaufgaben tatsächlich als Gesellschaftsaufgabe begreifen, die wir gemeinschaftlich organisieren müssen, weil nur so ein gerechtes und gleichberechtigtes Zusammenleben möglich wird. Und wenn man an den Punkt kommt und das politisch absichert, zu sagen, Care ist Gesellschaftsaufgabe, dann heißt das unter anderem, dass man eine sehr gut ausgebaute Kinderbetreuung hat, dass man die politischen Rahmenbedingungen so setzt, dass sich Familien und Paare tatsächlich entscheiden können, wie teilen wir es uns auf. Und das einfachste Modell wäre, sich es gleichberechtigt aufzuteilen und nicht das naheliegendste und am besten abgesichertste Modell, dass man eine sehr ungleiche Verteilung hat, wo eine Person primär für die Erwerbsarbeit und die andere für die unbezahlte Fürsorgearbeit zuständig ist. Also da muss man hin, dass wir aufhören zu sagen, Familie ist völlig privat, weil es hat weitreichende Entscheidungen. Weil solange wir nicht Sorge dafür tragen, dass Care-Aufgaben tatsächlich gemeinschaftlich organisiert sind, ist es eine komplett irrationale Entscheidung, sich für Kinder zu entscheiden. Also wenn man sich das wirklich überlegt, anschaut, und wir werden ja in der Schule, in der Ausbildung, im Studium zum kritischen Denken ermutigt und vor allem natürlich auch zu wirtschaftlichem Denken ermutigt, um zu schauen, wie sichere ich meinen Lebensunterhalt ab, wo kann ich gut verdienen, wie sichere ich mich im Alter ab. Und wenn man da ganz nüchtern drauf guckt, dann kann man tatsächlich als Frau in diesen Gesellschaften nur sagen, sich für Kinder zu entscheiden, ist eine völlige Schnapsidee. Also das kann man wirklich nur machen, wenn man gerade einen verrückten Moment hat, sozusagen. Weil das Risiko, was man in Sachen Berufstätigkeit und Altersarmut auf sich nimmt, es ist so immens. Und also da kann man, wenn man sich das wirklich nur nüchtern auf dem Papier anguckt, dann kann man eigentlich keine guten Argumente dafür finden, warum man das machen sollte. Also es machen natürlich trotzdem ganz viele von uns. Und ich habe das ja auch gemacht. Aber ich finde, wir sollten auf ein Gesellschaftsbild hinarbeiten, in dem sich Familie vorstellen zu können, eine Entscheidung ist, mit der man kein unfassbar großes wirtschaftliches Risiko eingeht. Weil das, also an der Stelle wird es ja schräg. Und da erkennt man eigentlich ganz gut, wie es in gesellschaftliche Strukturen eingebettet ist und dass es eben keine private Frage ist, sondern eine hochpolitische Frage.
Kann man da schon im Vorfeld auch individuell dagegen steuern? Man macht ja für alles fast eine Ausbildung, aber für den Job, den man ein Leben lang ist, und kündigen kann man die Mutterschaft nicht. Da gibt es kaum bis wenig Vorbereitungen, bis auf den Geburtsvorbereitungskurs. Und dann wird man reingeworfen, eben mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Gibt es da Möglichkeiten oder wäre das nicht eine Option, das auch schon bereits in den Schulen zu thematisieren, wie wichtig diese Entscheidungen sind?
Es müsste eigentlich tatsächlich sogar in den Schulen thematisiert werden. Das beinhaltet die Istanbul-Konvention. Das ist das große Menschenrechtsabkommen zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und da gibt es tatsächlich die Maßnahme drin, die alle Staaten, die das ratifiziert haben, Österreich und Deutschland gehören dazu, unterzeichnet haben. Und das ist eben, dass diese Themen im Schulunterricht schon vorkommen, was eben Familie bedeutet für den weiteren Lebensverlauf, auch für die finanzielle Unabhängigkeit, weil wir aus der Forschung eben auch sehr genau wissen, dass ungleiche wirtschaftliche Bedingungen innerhalb von Paarbeziehungen das Gewaltrisiko für Frauen heraufsetzen. Und das Risiko innerhalb einer Partnerschaft, Gewalt zu erleben, ist da am geringsten, wo Paare ähnlich verdienen und sich Erwerbs- und Care-Arbeit ähnlich aufteilen. Das heißt, es ist eine Gewaltschutzmaßnahme. Und dafür sollte auf jeden Fall sensibilisiert werden. Ich glaube, eine Sache, warum wir immer wieder dann im jüngeren Erwachsenenalter ankommen, wo Menschen so anfangen, darüber nachzudenken, wollen sie Familie oder nicht, und dann entsetzt feststellen, es gibt ja gar keine Kinderbetreuung, damit ich dann weiter arbeiten kann, ist, dass wir uns als Altersgruppen nicht gut genug vernetzen. Also das kann mal jeder für sich beobachten. Habe ich eigentlich in meinem Alltag regelmäßig Kontakt mit anderen Generationen? Und das tun wir aus meiner Sicht nicht ausreichend. Also wir bewegen uns dann eher in den jüngeren Altersgruppen, wo wir vielleicht noch in der Ausbildung sind, haben aber keine 10 Jahre älteren Freundinnen und Freunde, die schon Kinder haben, und haben beispielsweise auch wenig Kontakt außer den eigenen Großeltern mit Hochaltrigen und wissen, wie es denen eigentlich gerade geht und wie die Pflegesituation ist. Und das wäre auch ein Aspekt von Zeitkultur, diesen intergenerationellen Dialog zu stärken, so dass wir dann auch schon politisches Engagement vorher haben und man vielleicht schon mit 20 dafür sensibilisiert ist, oh, wir haben gerade keine gute Kinderbetreuungsinfrastruktur. Wenn ich mal mit 30, 35 vielleicht Kinder haben möchte, sollte ich jetzt anfangen, mich da einzubringen, damit wir das irgendwann haben. Und Eine gesellschaftliche Erzählung, die uns daran hindert, ist natürlich, dass Liebe und Partnerschaft im hohen Maße romantisiert ist und damit auch entpolitisiert ist. Deswegen denkt man rund um den eigenen Kinderwunsch nicht wirklich darüber nach, wie sind eigentlich die politischen Rahmenbedingungen. Dann ist der Aufprall in der Realität sehr hart. es ist ratsam, sich da frühzeitig mit zu beschäftigen. Dann kann man beispielsweise auch noch irgendwo hinziehen, wo die Kinderbetreuung vielleicht besser ist. Was natürlich schade ist für schöne Orte, an denen man eigentlich gerne leben möchte, wo die Rahmenbedingungen dann aber insbesondere für Frauen nicht gut sind. Und man muss diese Gespräche auch frühzeitig als Paar führen. Aber ich würde nie sagen, dass es eine individuelle Aufgabe ist, weil das ist als Konstrukt zu fragil. So ja, man sollte diese Diskussionen auf jeden Fall führen. Wie teilen wir das auf, wenn wir mal Kinder bekommen? Aber sich auf diese Einheit aus zwei Menschen zu verlassen, das reicht eben nicht aus, weil es kann ja auch meiner Partnerin, meinem Partner immer mal was passieren. Die Trennungsraten sind hoch. Das sollten wir auch nicht als individuelles Verschulden markieren, sondern wir müssen Care eben gemeinschaftlich als Gesellschaftsaufgabe definieren. Obwohl ich würde schon gerade an heterosexuelle Paare die Frage zurückgeben, ob mal zu reflektieren, wie unterschiedlich stark die Kinderwünsche sind und wo da Ungleichheiten vielleicht auch sind, weil es auf jeden Fall ein Umstand ist und ich finde, den müssen wir auch unter Frauen und Feministinnen kritisch diskutieren und das sagt uns die Forschung dazu, dass die Kinderwünsche von Frauen sind stärker, sie sind früher und dafür werden faule Kompromisse in Kauf genommen. Und man arrangiert sich dann in ungleichen Beziehungen und es wäre ja auch eine Möglichkeit, das in gleichberechtigten Beziehungen zu organisieren mit Personen, die Kinder genauso wollen und sich auf gleiche Art und Weise kümmern wollen. Also man muss ja nicht Kinder nicht bekommen mit Menschen, die sich nicht um sie kümmern wollen.
Mittlerweile ist es, oder es ist mein Lieblingsunwort des letzten Jahres geworden, es ist jetzt sehr häufig in den Medien, Motherhood Penalty, also man spricht schon von Mutterschaftsbestrafung. Es schleicht sich eben so still und heimlich ein, also man kann sich eben kaum vorbereiten. Man besucht noch als junges Mädchen die Schule, macht eine Lehre, eine Ausbildung, im Studium meistens Bestnoten, dann steigt man ein in den Arbeitsmarkt, meistens auch noch gleich auf am Anfang und dann kommt eben dieser Punkt der Familienplanung und man trifft dann mit dem Partner und Partnerin gemeinsam diese Entscheidung, dann auch noch die Wahl des Familienmodells, des Karenzmodells. Und dann kommt natürlich das Kind auf die Welt, kümmert sich intensiv und innig um das und dann ist schon der Punkt erreicht, dann steigt man wieder an als Frau in den Arbeitsmarkt, aber Teilzeit. Und da wieder rauszukommen, wie du sagst, ist sehr individuell sehr schwer möglich, weil Kinder brauchen Zeit, Care-Arbeit braucht Zeit, Erwerbsarbeit braucht Zeit und diese Unvereinbarkeit hier fairer aufzuteilen, ist ja die große Thematik und das Dilemma, in dem wir stecken. Wie können wir oder können Unternehmen da auch nochmal stärker Männern Anreize geben, dass die dann mehr natürlich die Care-Arbeit übernehmen? Also viele Männer natürlich heutzutage sagen auch, sie sind gern und möchten sich mehr um die Kinder kümmern. Kennst du dort Ansätze? Spannende. Du sprachst doch gestern von dem Unternehmen.
Also zum einen ist es ja so, dass wenn ich als UnternehmerInnen gut ausgebildete Leute in meinem Unternehmen habe, dann bin ich ja interessiert, alle zu halten. Und eine gut ausgebildete Frau unterscheidet sich ja eigentlich nicht von einem gut ausgebildeten Mann. Deswegen ist es ja keine logische Sichtweise auf die MitarbeiterInnen in meinem Unternehmen zu sagen, es ist okay, wenn die ganzen Frauen dann nur noch 20 Stunden arbeiten und die Männer müssen aber alle 40 Stunden arbeiten und sind unverzichtbar. Das ist an der Stelle ja nicht logisch. Also wenn die alle gut ausgebildet sind, könnten die ja beispielsweise auch alle 30 Stunden arbeiten und es würde noch genauso viel Sinn machen wie vorher. Das heißt, was wir so häufig hören, sowohl aus den Unternehmen als auch von Männern, die dann individuell begründen, warum sie nicht in Teilzeit arbeiten oder nicht in Karenz gegangen sind, dass sie für ihr Unternehmen unverzichtbar sind und das gerade nicht geht, Ich finde, das kann man relativ leicht widerlegen, weil das sagen wir über Frauen ja so nicht. Weil wenn man ein Baby bekommt, dann muss man auf jeden Fall ein paar Wochen Pause machen. Und das geht ja irgendwie immer, da bricht ja auch nichts zusammen. Deswegen bricht genauso wenig zusammen, wenn ein Papa mal ein bisschen rausgeht. Und also ich hoffe, dass wir da endlich mal ankommen und sehen, das sind völlig unlogische Argumente. Und gerade wenn man sich in einer Situation befindet, in der man über Fachkräftemangel spricht, dann wollen wir ja, dass alle auch nach einer Babypause zurückkommen können und wieder arbeiten können. Und eigentlich spricht alles dafür, das gleichberechtigt zu verteilen und sowohl als Unternehmen etwas dafür zu tun, dass Kinderbetreuung da ist, aber auch allen zu signalisieren, sie sind als Arbeitskraft erwünscht und insbesondere auch den Frauen zu ermöglichen, das zu tun. Und das wird leichter, wenn Männer eben auch Arbeitszeiten reduzieren können. Und ich finde, man kann da als Unternehmen eben auch über den Tellerrand des eigenen Unternehmens hinausdenken. Weil typischerweise arbeitet ein Elternpaar ja nicht im gleichen Unternehmen, sondern auf unterschiedliche Arbeitgeber aufgeteilt. Wenn ich aber darauf abziele, dass bei mir, und ich spreche jetzt mal von den Vätern, alle 40 Stunden arbeiten, dann haben die zugehörigen Partnerinnen in den anderen Unternehmen keine Möglichkeit, ihre Arbeitszeit auf 30 Stunden raufzuschrauben, wenn die Kinderbetreuung fehlt. Aber es tariert sich aus. Wenn bei mir Menschen ein bisschen reduzieren können, können die Menschen im anderen Unternehmen ein bisschen hochgehen. Aber das wirkt auch auf mein eigenes Unternehmen zurück, wenn ich eine gemischte Belegschaft habe. Und ich finde, man hat als Unternehmen einfach auch gesellschaftspolitische Verantwortung. Und wir wissen eben auch aus Berechnungen, dass es tatsächlich sogar mehr Arbeitsstunden freisetzen würde, wenn Eltern es sich gleichberechtigter aufteilen könnten. Also das traditionelle Modell, was wir in den Erwerbskonstellationen überwiegend finden, wo die Männer Vollzeit arbeiten und die Frauen in unterschiedlichen Teilzeitmodellen, das gibt uns am Ende weniger Arbeitsstunden in die Wirtschaft, als wenn Männer und Frauen auf einem niedrigen Vollzeitniveau gleichberechtigt arbeiten würden. Und die Zahlen, die sprechen eigentlich alle dafür, die Arbeitswelt gleichberechtigter zu gestalten. Man kann es eigentlich nur als Ideologie bezeichnen, das nicht zu tun. Aber logisch und für die Wirtschaft wäre Gleichberechtigung tatsächlich gut. Es würde aber bedeuten, dass Männer ihre Lebensmodelle ein bisschen verändern müssten. Und ich glaube, da hängt die Sperre. Und an der Stelle muss man aber auch einfach mal darauf schauen, was Gleichberechtigung und Gleichstellung eigentlich bedeutet. Gleichberechtigung bedeutet ja nicht, dass Frauen seit Jahrzehnten ihre Lebensmodelle verändern und ganz viel ausprobieren und mehr arbeiten. Gleichberechtigt sind wir dann, wenn alle sich verändern und alle etwas Neues ausprobieren. Und das würde die Männer eben einschließen. Und ich finde, da können wir fragen, an welchen Stellen verändern sich denn die Männer und sind bereit, anders zu arbeiten und sich anders um ihre Familien zu kümmern. Und wenn wir ganz viel Bewegung auf Seiten der Männer haben, dann kommen wir einer gleichberechtigten Welt näher.
Sehr wichtiger Punkt. Bewegung brauchen wir von allen Seiten, von der wirtschaftlichen, aber auch von der politischen Seite. Du stellst natürlich auch konkrete politische Forderungen von der Zeitumverteilung, also nicht von Geld, sondern von der Zeitressource und hast auch hier wirklich die Politik adressiert, ins Tun zu kommen und bist jetzt mittlerweile schon seit fast 2 Jahren auf Lesetour mit deinen Thesen. Gab es da Rückmeldungen von der Politik, von Entscheidungsträgerinnen, die auf dich zugekommen sind?
Ja, das war wirklich sehr interessant, weil ich bin eigentlich politisch sehr gut vernetzt. Ich habe zwischendurch einmal in der Politik auch gearbeitet und ich habe auch einigen PolitikerInnen das Buch geschickt und es kam aber so gut wie nichts zurück. Wo ich mein Netzwerk sehr stark ausgebaut habe in den letzten 2 Jahren, sind Gewerkschaften. Das kann man tatsächlich beobachten, das stimmt mich auch optimistisch, dass zumindest in Deutschland, für Österreich weiß ich es nicht genau, das wissen Sie im Publikum wahrscheinlich besser. Die Gewerkschaften beschäftigen sich sehr intensiv wieder mit dem Thema generelle Arbeitszeitverkürzung und sogar die eher männlich geprägten Gewerkschaften in Deutschland befassen sich sehr stark damit, wie müssen wir eigentlich Care-Aufgaben in die Arbeitsorganisation mit integrieren, damit das tragfähig ist. Also das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Mich überrascht das eigentlich, dass Politik sich aktuell wenig damit befasst, weil man eben sehen kann, dass es Menschen überall ganz stark bewegt. Also ich war total überrascht. Das ist ja mein erstes Sachbuch. Ich dachte, das hat so einen Zyklus von 3 Monaten. Dann brauche ich ein neues Projekt. Aber ich bin wirklich seit 2 Jahren damit auf Lesereise und Vortragsreise und überall in Deutschland und teilweise in Österreich und der Schweiz auch unterwegs. Und es beschäftigt unheimlich viele Menschen, weil ganz, ganz viele eben in ihrem Alltag wahrnehmen, so wie wir gerade auf unsere Zeit zugreifen können, für was wir sie verwenden können, funktioniert es nicht und es produziert unterschiedliche Krisen, die auf unsere Gesellschaft zurückwirken und wir brauchen da Lösungen. Aber was ich wahrnehme, ist, dass Politik sich gerade so ein bisschen abgeschottet hat für die ganzen Bewegungen und Impulse aus der Zivilgesellschaft, was ich sehr bedenklich finde, weil da auch Frust wirklich wächst. Aber der Bedarf in der Zivilgesellschaft ist auf jeden Fall da. Und wenn man sich unsere politischen Werte anschaut und ein politischer Wert von Demokratien ist die Gleichberechtigung, dann müssen wir politisch dafür Sorge tragen, wie das gelingen kann. Und ohne eine andere Verteilung der Arbeiten kann es nicht gelingen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die 40-Stunden-Woche für alle nicht zu Gleichberechtigung führen wird. Es sind verkürzte Arbeitszeiten, es ist eine gleichberechtigte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, die letztlich Gleichberechtigung stärker ermöglichen wird. Und solange wir uns vor dieser Idee sperren und sagen, das müssen Elternpaare individuell aushandeln und kann doch heute jeder, werden wir keine großen Sprünge bei der Gleichberechtigung sehen. Und ich finde, da muss man dann an Politik immer kritisch zurückfragen, ist Gleichberechtigung nur ein rhetorischer Wert, den man so nett in Reden einflechten kann und wo wir sagen können, ja, wir sind gleichberechtigte Gesellschaften in den westlichen Gesellschaften, oder nehmen wir diesen Wert wirklich so ernst, dass wir substanzielle Politik dafür sehen? Ich finde, man kann sich nur auf diesen Wert berufen und sagen, wir vertreten den als Gesellschaft offensiv, wenn es sich in den politischen Maßnahmen widerspiegelt.
Jetzt zum Abschluss möchte ich noch einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Florence Gaub, Zukunftsforscherin, saß gestern ebenfalls am Podium beim FAQ und weist in ihrer Arbeit immer darauf hin, wie wichtig Zukunftsbilder sind für gesellschaftliche Entwicklungen. Wie sieht für dich ein Familienmodell oder Familienmodelle im Jahr 2050 ein, die gleichberechtigt gelebt werden?
Also zum einen kann man sagen, dass wir gerade was familiäre Beziehungen und Fürsorgegemeinschaften betrifft, wir eigentlich schon sehr weit in die Zukunft vorgedrungen sind. Also wie Menschen zusammenleben mit Kindern und ohne in fürsorglichen Beziehungen, da gibt es schon unheimlich viele verschiedene Modelle. Wir bilden das in den politischen Lösungen oftmals nicht ab und orientieren uns da sehr stark am Bild der Kleinfamilie. Aber die wenigsten Familien leben eigentlich noch auf diese Art und Weise. Wir sehen eine unheimliche Vielzahl von Patchwork-Konstellationen, von queeren Familien, aber auch von älteren Menschen, die sich zusammenfinden, um im höheren Alter miteinander zu leben. Und diese gesellschaftliche Realität sollten wir erstmal anerkennen, um dann diese Sorgegemeinschaften auch abzusichern. Also wir könnten politisch eigentlich schon jetzt ein viel, viel größeres Bild bedienen und sollten das eben auch, weil fürsorgliche Beziehungen so vielfältig sind und es eben auch bedeutet, sich um NachbarInnen mitzukümmern und da zu unterstützen. Und meine übergeordnete Idee dafür ist auch ausgehend vom Buch, wir müssen die Zeit, die Care-Beziehungen brauchen, anerkennen und in unsere Zeitkultur integrieren und uns wirklich fragen, wie viel Zeit brauchen wir, damit diese Beziehungen, damit diese Familien gedeihen können und stabil bleiben. Ich mache das immer an einem Beispiel plastisch, wenn man jetzt eine Straßenumfrage macht, wie man sie im Fernsehen öfter sieht, und man Menschen fragen würde, wie lang ist denn der typische Arbeitstag oder die typische Arbeitswoche? Dann haben die meisten Menschen da eine Antwort drauf und sagen, ja, der typische Arbeitstag ist 8 Stunden oder 40 Stunden in der Woche. Und wenn man dann aber fragt, wie viel Zeit braucht denn eine Familie, damit man Bescheid weiß, was alle so beschäftigt gerade, damit man sich liebevoll umeinander kümmern kann, oder wie viel Zeit braucht eine Partnerschaft, damit sie intakt bleibt, oder eine Freundschaft, damit sie wirklich innig bleibt. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, wie viel Zeit braucht denn eine Demokratie von jedem Einzelnen von uns, damit sie wirklich partizipativ ist, damit sie auch stabil und gesund bleibt? Da würden wahrscheinlich die meisten von uns erstmal ins Nachdenken kommen. Wie viel Zeit ist das denn eigentlich? Wie viel Zeit braucht denn meine Freundin von mir regelmäßig, damit wir wirklich wissen, was im Leben der anderen passiert? Und es ist wichtig oder ein erster Schritt, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel könnte das denn sein? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe für die einzelnen Bereiche auch keine Antwort, weil es gibt da keine Forschung aktuell zu. Aber man kann eben nur in eine politische Auseinandersetzung darüber treten und darüber streiten und verhandeln, wenn man sich auf Werte verständigt. Weil wir können über die 4-Tage-Woche streiten, weil das eine genaue Kennzahl ist. Es sind entweder 4 Tage oder 30 Stunden und da können wir über Zeit streiten. Aber wir müssen eben genauso über die Zeit streiten können, die wir für fürsorgliche Beziehungen zueinander, aber auch für das Kümmern um die Umwelt, um die Demokratie brauchen. Und das wäre meine Vision für die nächsten Jahre, dass wir ähnliche Zeitvorstellungen bekommen und dann unsere Zeitkultur neu ordnen und ein bisschen mehr Zeit für die anderen Lebensbereiche da reinkriegen, die auch für alle zugänglich sind.
Genau. Mit dieser Vision, mit diesem Bild, mit diesem Weitblick in die Zukunft, wie wir in Zukunft unsere Care-Arbeit, Fürsorge gestalten, möchte ich nun das Gespräch abschließen. Vielen Dank, liebe Theresa, fürs Kommen, für deine Zeit, für das Gespräch. Es gäbe noch so viel mehr zu diskutieren bei diesem vielschichtigen und komplexen Thema. Ich sehe es als ersten Denkanstoß, wirklich nochmals über das Wir nachzudenken. Für all diejenigen, die sich nochmals vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen möchten, jetzt doch eine Empfehlung. Hier hinten bei Aurelia ist das Buch erhältlich von Theresa, Alle Zeit. Es ist höchste Zeit, dies zu lesen. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten diesen Raum jetzt mit ganz vielen Denkanstößen füllen und wünsche jetzt allen einen wunderschönen Nachklang und Ausklang des FAQs bei den wunderbaren Klängen von Elias Noah hier in der Kirche. In diesem Sinne, alle Zeit für eine gute Zeit.
FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
What the fuck?